Crazy Sexy Wechseljahre. Der für Sie Podcast von und mit Angela Löhr.
Herzlich willkommen zur zweiten Folge. Heute geht es um das Thema Abnehmen. Mein Name ist Angela Löhr und mein heutiger Interviewgast ist eine promovierte Ernährungswissenschaftlerin, die seit vielen Jahren Frauen in den Wechseljahren zum Thema Abnehmen berät, Dr. Heike Franz. Schön, dass du hier bist, liebe Heike.
Ich freue mich auch, hier zu sein, Angela.
Das Thema Abnehmen, das beschäftigt ja fast alle Frauen irgendwann im Leben. Und die Wechseljahre, die sind so eine Phase, wo wir mit diesem Thema so gerne mal komplett verzweifeln. Ich weiß, dass Frauen oft zu dir kommen und dich fragen, wie kann es sein, dass ich zunehme, obwohl ich nichts anders mache als vorher? Ich esse nicht mehr als vorher, ich bewege mich nicht weniger, also eigentlich von außen betrachtet ist alles gleich und trotzdem nehme ich zu.
Meine Antwort da ist immer, deswegen nimmst du ja zu, weil du alles genauso machst wie immer. In den Wechseljahren, der Körper ändert sich ja total. Und das merkt halt jede Frau selbst, diese ganzen Hitzewallungen, Stimmungsschwankungen. Durch dieses Auf und Ab der Hormone wird auch unser Stoffwechsel beeinflusst. Und der wird insgesamt etwas langsamer. Und ein ganz wichtiger Punkt dabei ist Fett. Zellen, also die wir eigentlich gar nicht haben möchten, die produzieren ganz, ganz wenig Östrogen. Und wenn der Östrogenspiegel jetzt runtergeht, dann denkt der Körper, okay, die kann ich jetzt nicht ziehen lassen, die brauche ich unbedingt und hält die fest. Deswegen ist das so unheimlich schwierig, in den Wechseljahren mal so eben 2 Kilo zu verlieren, wie man das vielleicht mit 20 machen konnte.
Das heißt, da ist tatsächlich das Östrogen dran schuld, und es ist nicht ein Kalorienthema?
Es ist auch ein Kalorienthema. Wir brauchen im Laufe der Jahre immer weniger Kalorien, um unseren Stoffwechsel auf einem Level zu halten. Ich weiß nicht, inwieweit die Zuschauerinnen den Unterschied Grundumsatz, Arbeitsumsatz kennen. Grundumsatz ist also das, was wir brauchen, einfach um am Leben zu bleiben. Körpertemperatur stabil zu halten, Herzschlagen, alles. Und wenn man sich das mal ausrechnet, gibt es im Netz sehr gute Rechner, wo man das machen kann. Das ist schon mal ein Unterschied von rund 200 bis 300 Kalorien pro Tag, die wir mit 50 weniger verbrauchen als mit 20. Und wenn ich jetzt überlege, ich esse jeden Tag 300 Kalorien zu viel oder mehr, als ich dann eigentlich brauche, ist ganz logisch, dann nehme ich zu. Und dazu kommt jetzt noch, wir sind mit 50 bei weitem körperlich nicht mehr so aktiv wie mit 20, sondern ruhiger, man hetzt nicht mit den Kindern hinterher, man macht weniger Sport und das macht dann auch nochmal einen Unterschied. Also wenn man da von der Größenordnung zwischen 300 bis maximal 500 Kalorien spricht, die man weniger verbraucht im Vergleich zu seinen 20ern, ist das absolut realistisch?
Das klingt nach einer extrem großen Zahl, 300 bis 500 Kalorien. Mhm. Wie viel verbrauchen wir so im Schnitt? Ich weiß, dass das sehr, sehr unterschiedlich ist. Aber um so eine Relation zu kriegen, so wie viel Prozent des Umsatzes sind das normalerweise, die wir jetzt weniger verbrauchen?
Das sind rund 25%, das kann man sagen. Ich habe das mal schnell durchgerechnet für eine Frau, die mit 20, 1,70 Meter groß, 60 Kilo, die verbraucht ungefähr 1450 Kalorien Grundumsatz. Mit 50, 55 ist das schon mal 200 Kalorien weniger. Und wie gesagt, dann kommt der Arbeitsumsatz dazu und das variiert natürlich. Das kann ich natürlich auch etwas beeinflussen, indem ich körperlich aktiver werde. Da kann ich das doch ziemlich nach oben treiben.
Das heißt, ein Viertel weniger. Mhm. Das heißt, wenn ich mir das jetzt vorstelle, wenn man das mal ganz praktisch sich umdenkt auf die Essensportion, das heißt, ich muss mal die Größe meiner Portion tatsächlich um ein Viertel reduzieren. Also wenn ich meinen Teller sehe, muss ich von jedem, was da drauf ist, eigentlich ein Viertel wegnehmen, um mein Gewicht so zu halten, wie es jetzt ist.
Theoretisch ja, praktisch würde ich dir davon abraten, nämlich ich würde sagen, nicht die Portionen einfach zu verkleinern, sondern einfach mal ein bisschen genauer hingucken, was esse ich denn? Dann lieber mehr auf Gemüse und Sachen umschwenken, die halt mehr Volumen, aber weniger Kalorien haben und natürlich noch viele Nährstoffe und so die Ernährung etwas anpassen. Insgesamt jetzt nicht nur allgemein weniger essen, sondern besser sich ernähren.
Das Klingt so, als wenn wir jetzt schon mitten in dem Diätendschungel sind. Mhm. Low Carb, No Carb.
Ja.
Ich sehe, wenn die Zuhörerinnen dich sehen könnten, dann hätten sie gesehen, jetzt wie du schon direkt abwinkst beim Thema Diäten. Da geht schon direkt die Lampe an, oder?
Ganz genau, ganz genau. Nee, es gibt keine Ernährungsform, die für alle Frauen richtig ist. Und Low Carb, No Carb, das sind so extreme Sachen, die zwinge ich mir vielleicht auf und das entspricht gar nicht meiner natürlichen Ernährungsweise. Es gibt so ein paar einfache Sachen, halt möglichst wenig verarbeitet, frische Sachen, wenn es irgendwie geht, selbst kochen. Und wenn man was weglassen sollte, ist es Zucker, also Industriezucker, der zugesetzt wird. Und ansonsten, ich komme ja ursprünglich aus der Betriebswirtschaft und ich halte es da mit dem Herrn Wilfredo Pareto, das 80-20-Prinzip. Wenn ich mich 80% der Zeit darauf fokussiere, auf gesunde Ernährung zu achten, dann kann ich auch ein Glas Wein trinken, ein Stück Kuchen essen, das genießen. Man sollte sich da nichts verbieten. Und was ich noch ganz wichtig finde, du solltest niemals den einzelnen Tag sehen, sondern immer über eine Woche gesehen. Das heißt, wenn du einen Tag eingeladen bist und du schlägst total über die Stränge, kein Problem. Wenn du Spaß hattest, ist das viel mehr wert, auch jetzt, was die Stresshormone angeht. Und dann macht man in den nächsten Tagen halt etwas weniger, vielleicht ein bisschen mehr trinken, ein bisschen mehr bewegen. Also, aber um Gottes Willen nichts Radikales.
Das heißt, du gibst uns die Erlaubnis, uns auch mal was zu gönnen, was wir uns vielleicht vorher aus lauter Verzweiflung schon echt strikt verboten hatten.
Absolut, absolut. Und einer meiner Dozenten, der hatte da die Begriffe Trigger Food und Buffer Food mal erfunden oder in den Raum geworfen. Die Bufferfoods, das sind wirklich Sachen, die sind sehr lecker, kalorienreich, nicht so besonders gesund, aber manchmal reicht dann halt ein Stück und ich fühle mich besser und ich brauche dann gar nicht mehr. Triggerfoods ist ein bisschen gefährlicher, das sind die Sachen, wenn ich da ein Stück von esse, kann ich nicht aufhören. Da sollte halt jede Frau auch ihre Trigger und ihre Buffer kennen, weil das kann bei dir Schokolade sein, dass du sagst, ich esse ein Stück Schokolade und bin ich glücklich.
Ich kann nie nur ein Stück Schokolade essen.
Das geht mir genauso, wenn ich eine angebrochene Tafel da liegen habe, selbst wenn ich die wegschließe. Ich weiß ja, wo der Schlüssel liegt und da habe ich keine Ruhe, bevor die weg ist. Also kaufe ich mir da erst gar nichts. Aber was anderes, bei mir ist es zum Beispiel mit Eis. Da kann ich wirklich eine ganz kleine Portion essen, wieder in die Tiefkühltruhe, dann ist gut. Dann kann das auch sein, dass ich bei der nächsten Mahlzeit weniger esse. Aber was mir dabei halt wichtig ist, der Genuss darf nicht zu kurz kommen. Wenn ich auf alles verzichte, irgendwann bricht dann mal der Damm und man futtert dann alles wahllos in sich rein. Und das ist nicht gut.
Zucker ist ja, wo wir gerade über den Zucker sprechen, Zucker macht ja tatsächlich auch süchtig. Ja. Ne? Also deshalb ist das ja genauso, wie du sagst, ist das bei mir ja auch, nur ein Stück Schokolade geht halt nicht. Und ich habe immer mal wieder Phasen gehabt, wo ich es tatsächlich auch geschafft habe, auf Zucker mal zu verzichten. Mhm. Einfach auch, weil ich das Gefühl hatte, ich mag mich mal wieder so ein bisschen resetten. Mhm. Und das ist so, 2-3 Tage ist das Quälerei und dann kommt man ja in so einen Modus, so bei mir kenne ich das zumindest so, dass es dann recht entspannt ist, dass der Jieper dann erstmal schon weg ist. Aber dieses ganz drauf verzichten für immer wäre jetzt auch nicht meins. Also das muss ich auch sagen. Macht es dann überhaupt Sinn, den Zucker so phasenweise komplett wegzulassen?
Den zugesetzten Industriezucker ja. Und es kann auch gut sein, dass du den überhaupt nicht vermisst. Zucker gibt's ja in verschiedenen Formen. Es gibt ja auch den natürlichen Fruchtzucker, der in Früchten drin ist. Und der hat genau denselben Effekt auf den Körper, nur kommt der halt zusammen mit Vitaminen, Mineralstoffen, Ballaststoffen und wird vom Körper viel langsamer abgebaut und verstoffwechselt. Aber das macht durchaus Sinn, das zwischendurch immer mal zu überprüfen. Und ich habe das schon oft erlebt, wenn sich dann jemand wirklich viel besser fühlt, so ein bisschen ausgeglichener insgesamt, weil der Blutzuckerspiegel nicht so hoch und runter geht. Die Frauen, die möchten dann gar nicht mehr so viel Zucker dazu nehmen.
Dann könnte ich mir ja auch so Ersatzschmankerl suchen. Ne? So wirklich, wenn ich weiß, okay, dann ist es vielleicht nicht mehr die Kinderschokolade, sondern ich nehme dann vielleicht erstmal schon mal die mit sehr viel Kakao und entsprechend weniger Zucker drin. Oder ich suche mir tatsächlich natürliche, süße Lebensmittel, weil du sagst, dass die tatsächlich auch diesen Janker befriedigen. Ja. Also ich denke jetzt an Datteln oder Feigen oder so.
Wenn du die magst, kannst du das machen. Oder genau mit der dunklen Schokolade anstelle von der Kinderschokolade. Was da die Gefahr ist, dass du vielleicht erst ein paar Datteln isst. Nee, ich habe immer noch Lust auf Schokolade. Dann die dunkle Schokolade. Nee, das ist nicht das Richtige. Und dann im Endeffekt doch bei der Kinderschokolade landest und dann eine ganze Tafel futterst. Das muss man für sich selbst rausfinden, was da funktioniert. Dass man da diese Ersatzstoffe nimmt, absolut, das ist eine gute Idee. Das würde ich auch empfehlen. Aber in dem Fall von der Schokolade würde ich ehrlich gesagt nicht auf die Datteln gehen, sondern eher die dunklen nehmen.
Und wenn ich merke, dass das funktioniert eben nicht, was mache ich dann? Dann stehe ich da und bin verzweifelt.
Dann gönne dir doch die Kinderschokolade. Ich meine, die kannst du ja ganz gut rationieren, diese kleinen Streifen, und dass du da dir 2-3 Stück gönnst und dann gucken, was macht das mit dir. Weil manchmal ist es so, wenn man sich das von der Verbotenliste mal runternimmt und sagt, okay, ich darf das ja essen, dann kann man leichter verzichten, wie wenn es jetzt heißt, du darfst nie wieder Kinderschokolade essen.
Also keine bösen Lebensmittel auf irgendeine Liste, die man sich komplett verbietet, sondern so ein bisschen ausprobieren, ob man etwas findet, was trotzdem diesen Jieper befriedigt, wo man dann sagt, ja, das ist ein Ersatz. Und es ist ja auch so, Geschmack kann man ja auch ein bisschen trainieren. Ne?
Ja,
also so, ich kenne das so von meinen Kindern, denen ich versucht habe, eigentlich fast jedes Gemüse schmackhaft zu machen. Mit den meisten ist es gelungen, aber es gibt natürlich so Rosenkohl und Co., da ist das dann schwierig. Aber dann könnte ich vielleicht tatsächlich auch meinen Industriezuckergeschmack ein bisschen umtrainieren, dass ich das andere vielleicht sogar noch leckerer finde irgendwann.
Das macht durchaus Sinn. Und da habe ich halt auch schon beobachtet, wenn jemand anfängt, sich gesünder zu ernähren, also frisch kocht, so dass den Eigengeschmack vom Gemüse rauskitzelt, dass das wirklich richtig, richtig lecker ist. Und jetzt nicht nur einfach gedämpftes Gemüse, todlangweilig, sondern mit sehr viel Geschmack, sehr viel Aroma. Du brauchst erstens mal weniger Salz, überhaupt weniger Gewürze, es schmeckt besser. Und deine Geschmacksnerven, die werden umtrainiert. Das kann dann durchaus passieren, dass dir plötzlich ein Stück Schokolade viel zu süß vorkommt. Das habe ich also auch schon erlebt.
Das kenne ich von der Zeit nach dem Fasten. Also wenn man wirklich das mal so sich komplett auf Null gesetzt hat, geschmacklich. Und mich erinnert das auch an meine Zeit, als ich tatsächlich mit meiner Familie zusammen aufgehört habe, Fleisch zu essen. Mhm. Und wir aber jetzt auch nicht diese Pudding-Vegetarier, glaube ich, sagt man, ne, werden wollten. Also das war mir natürlich irgendwie so als Frau in der Familie, die da auch ein bisschen für zuständig war, ganz wichtig. Dadurch haben wir unglaublich viel Gemüse, unterschiedliches Gemüse probiert. Also es kamen viel mehr unterschiedliche Sorten auf den Tisch. Und natürlich haben wir daraus auch Gerichte entwickelt oder uns Rezepte gesucht und so. Also durch das Weglassen von Fleisch, was ja sonst oftmals so der Mittelpunkt eines gekochten Gerichtes ist, ist unser Essen tatsächlich so viel vielfältiger geworden. Also da bin ich immer noch sehr begeistert von, muss ich sagen.
Nee, da bin ich ganz bei dir. Und das würde ich auch jedem empfehlen, auch wenn man jetzt nicht ganz auf Fleisch verzichten will, aber sich doch mal die Gemüsegerichte angucken. Für mich ist da immer eine sehr gute Quelle die Marktfrau, die das vielleicht noch selbst anbaut. Die haben die besten Rezepte. Oder sich wirklich mal ein veganes Kochbuch kaufen. Da sind so leckere Sachen drin, wenn die Gemüsesorten vorher angeröstet werden und du hast dann wirklich diesen intensiven Geschmack so ein bisschen leicht karamellisiert. Das ist so lecker, dann vermisst man auch gar kein Fleisch mehr. Wobei ich muss sagen, ich esse Fleisch, aber vielleicht einmal in der Woche. Also ganz, ganz selten, weil das schmeckt dann einfach nicht mehr so gut. Am ehesten esse ich dann übrigens noch Fisch, weswegen ich Hamburg auch so liebe. Aber man kann sich mit Gemüse so gut und so lecker ernähren. Da muss man halt am Anfang mal ein bisschen Arbeit mit verbringen und halt ausprobieren, was einem denn da überhaupt schmeckt und was in den Tagesablauf passt. Wenn ich 5 Stunden in der Küche stehen muss, mache ich das nicht.
Ja, das ist wahr. Der Aufwand ist natürlich, spielt natürlich auch eine große Rolle. So, jetzt ist heute das große Thema ja Abnehmen und ich finde das gerade ganz interessant, wie sich unser Gespräch dahin entwickelt, dass wir über das leckere Essen schwärmen, weil ich direkt Hunger kriege. Abnehmen hat ja nicht nur was mit der Ernährung zu tun, sondern auch noch mit einigen anderen Faktoren. Also jeder weiß, dass es davon abhängig ist, was so mit meinem Gewicht passiert, wie viel ich mich bewege tatsächlich, wie viel Sport ich mache. Es gibt auch den großen Faktor Stress noch dabei. Wenn wir aber bei der Ernährung bleiben, wie viel Prozent macht denn die Ernährung aus?
Also ich schätze etwa 60-70% die Ernährung. Wobei ich denke, man kann das nie so ganz isoliert sehen, weil die Ernährung spielt natürlich auch eine Rolle, wie viel Energie ich habe. Wenn ich genügend Energie habe, weil ich mich gut ernähre, habe ich mehr Lust, mich zu bewegen. Wenn ich mich viel bewege, so richtig auspowere, baue ich Stresshormone ab. Und wenn ich weniger Stresshormone habe, schlafe ich besser und habe weniger Heißhungerattacken. Das ist also wirklich so ein Kreislauf. Man muss halt irgendwo mal ansetzen und da versuchen reinzukommen. Aber wie gesagt, Ernährung würde ich sagen, das macht 60% aus.
Also macht auf jeden Fall den größten Anteil aus.
Genau.
Also es hilft nichts, wenn ich mich weiter so ernähre, wenn ich weiter so esse und trinke, wie ich das immer gemacht habe und nur sage so, ich hau jetzt das Sportpensum hoch und alles andere bleibt so. Also so gerade mit dieser Hormonumstellung ist das ja schon wichtig, eben auch sich wirklich die Ernährung anzugucken und zu gucken, was kann ich da tun, was brauche ich jetzt tatsächlich.
Nee, was halt auch ganz wichtig ist, da sind wir wieder beim Zucker, der Blutzuckerspiegel, dass man den möglichst konstant hält. Indem man halt Sachen isst, die langsam abgebaut werden, langsam Energie geben. Weil wenn der schwankt, kann das passieren, dass du dadurch Hitzewallungen auslösen, wieder ganz andere Beschwerden noch zusätzlich bekommst. Jetzt mal ganz abgesehen davon, dass die Bauchspeicheldrüse da irgendwann mal ein bisschen schlapp macht und nicht mehr so reagiert. Also deswegen bei der Ernährung unbedingt ansetzen. Und es gibt auch ganz gezielte Ernährungsformen, das sind Feinheiten nachher, was man anpassen kann, um halt auch ein bisschen leichter durch die Wechseljahre zu kommen.
Und um das nochmal deutlich zu sagen, was genau sind die Lebensmittel, die den Blutzuckerspiegel langsam ansteigen lassen, so wie wir das haben wollen?
Ja, das sind halt Gemüsesorten. Bei den Kohlenhydraten sind es komplexe Kohlenhydrate. Das heißt, wenn ich Brot esse, Vollkornbrot, es wird viel langsamer abgebaut. Vollkornpasta, Naturreis, der wird langsamer abgebaut. Das kann man also dadurch sehr gut steuern. Und dann kann ich durch etwas mehr Protein das auch ein bisschen abfangen.
Also Eiweiß, wir sprachen eben über Fleisch, über Fisch, über dann für die Vegetarier und Veganer die Hülsenfrüchte.
Genau, das ist richtig. Das sind gute Eiweißquellen. Und bei den Veganern, Vegetariern halt auch noch Tofu und Seitan, wobei man da auch wieder ein bisschen genauer hingucken muss, weil das natürlich auch schon wieder stark verarbeitet ist. Aber das ist da eine gute pflanzliche Alternative.
Es gibt Ernährungsexperten, die sagen, in den Wechseljahren ist so eine Phase, wo es gut ist, drüber nachzudenken, ob wirklich die Zahl auf der Waage das Entscheidende ist oder ob wir uns vielleicht auf andere Parameter konzentrieren sollten, wenn wir so übers Abnehmen und über die Figur und so nachdenken. Wie siehst du das? Was ist für dich da entscheidend?
Ich denke, die Zahl auf der Waage sollte man im Auge behalten, dass die nicht so durch die Decke geht. Aber für mich ist eigentlich mehr der Umfang wichtiger. Wenn jemand anfängt, sich gesund zu ernähren, weil er Gewicht verlieren will, dann frage ich immer erstmal, willst du Gewicht verlieren oder willst du schlanker werden? Wenn ich Gewicht verlieren will, kann ich einfach Fastenkur, setz mich in die Ecke, tu nichts mehr, werde dann vielleicht dünn, hab aber auch keine Muskulatur mehr und bin aber nicht viel schlanker. Und ich habe das schon oft erlebt, Frauen, die im Laufe eines Jahres vielleicht nur 3 Kilo abgenommen haben auf der Waage, aber 30 Zentimeter insgesamt Umfang weniger. Und das ist so viel, eben weil die Muskulatur aufgebaut haben. Und das ist halt auch so wichtig, um den Stoffwechsel zu pushen. Damit kriege ich den dauerhaft wieder etwas höher. Und halt auch, um Energie für die späteren Jahre zu haben. Wenn ich eine gute Muskulatur habe, bleib ich halt auch im Alter viel leistungsfähiger, kann mir länger selbst helfen. Mag man mit in den Wechseljahren noch nicht so drüber nachdenken, aber das ist der Fall und man sollte das nicht aus dem Auge verlieren. Also lieber eine gut sitzende Jeans, kein Stretchanteil, weil die gibt sonst zu sehr nach, als Maß nehmen und da versuchen reinzukommen, als jetzt nur auf die Waage zu schauen. Und was ich noch sage, wenn jemand sich wirklich regelmäßig wiegen will, die sollten sich am besten so eine Körperanalysewaage kaufen, die halt auch den Fettanteil, Muskelanteil, Wasser, alles mit angibt, damit man sieht, ich baue tatsächlich Muskulatur auf oder ich baue keine ab und nur Fett ab, weil das wollen wir ja.
Und apropos Fett, dieses Bauchfett, dieses ungeliebte Bauchfett, was wir ja irgendwie fast alle, wir Frauen so in den 40ern oder 50ern, so ein bisschen dann auf einmal an unserem Körper wiederfinden, das hat auch eine Funktion, richtig?
Es hat eine Funktion, aber das sollte man nicht so einfach hinnehmen, weil ich meine, das Bauchfett ist eigentlich weniger eine Gewebeart. Es reagiert eher wie eine Drüse und sondert auch Botenstoffe aus, nicht immer die guten Botenstoffe. Zum einen möchte ich dazu sagen, Bauchfett kannst du nicht ganz vermeiden. Das ist nach den fruchtbaren Jahren brauchen wir die Taille nicht mehr. Wir müssen die Menschen nicht mehr anziehen, nicht mehr signalisieren, hier, ich bin fruchtbar. Und von daher kann das verschwinden, aber wenn das extrem ist, das ist extrem gesundheitsschädigend, da unbedingt gegengehen. Wobei das nicht so ganz einfach ist, weil hier natürlich auch Stress eine sehr große Rolle spielt.
Da ist also ganz entscheidend, wie groß der Ring so wird.
Genau.
Ne? So ein bisschen ist okay und so ein bisschen ist sogar ein Stück weit eben gesund, weil in diesen Fettzellen, du hast das vorhin schon gesagt, und eben auch und gerade im Bauchfett ja auch Östrogen gebildet wird, was wir ja dass die einzige Möglichkeit ist, das Östrogen noch zu bilden, was wir ja auch für viele andere Prozesse einfach noch brauchen.
Nee, das ist ein wichtiger Punkt. Und ich meine, es gibt ja da Richtlinien, wie groß der Bauchumfang sein darf. Ich glaube, bei Frauen liegt der bei 80 Zentimetern. Das ist aber auch wieder so eine Sache, das guckt sich, das ist einfach nur eine Zahl, das berücksichtigt nicht die individuelle Frau. Also da sage ich auch immer plus, minus. Wenn es eine sehr große, sehr athletische Frau ist, ist 80 Zentimeter gar nichts. Da sollte man also auch die Kirche im Dorf lassen, nicht sagen, jetzt bei 81 Zentimetern bist du auf dem Weg ins Grab. Nee, aber das stimmt. Die Bildung von Östrogen ist da wichtig, dass das ein bisschen ausgeglichen wird. Aber es gibt da halt noch andere Hormone und Neurotransmitter, Botenstoffe, die da gebildet werden, die wir nicht unbedingt haben wollen. Also das jetzt nicht als Entschuldigung nehmen, ich kann jetzt einen schönen dicken Bauch kriegen, produziert hier Östrogen.
Genau, ein bisschen ist gut, ein bisschen ist gesund, aber genau, dann ist man auch ganz schnell an dieser Schwelle, wo es dann auch anfängt, gefährlich zu werden. Also um das ganz, ganz deutlich hier auch zu sagen. Dein Motto ist schlank trotz Menopause. Mhm. Also wenn wir das so ein bisschen zusammenfassen würden, was wir jetzt hier eben schon besprochen haben, dann sagst du also, das geht.
Es ist nicht einfach und man sollte sich von dem Gedanken verabschieden, dass ich jetzt mal eine Woche Crash-Diät mache und da 5 Kilo abnehme oder 3 Kilo, das ist immer noch zu viel. Sondern ich muss mich darauf einstellen, dass das langsamer geht und dass ich mir da nicht so viel Stress mache, dass ich jetzt sage, ich muss in einer Woche oder in 2 Wochen so und so viel abnehmen.
Es hat ja auch eine Weile gedauert, bis wir uns das draufgefuttert haben.
Ja. Und der zweite Punkt dabei ist, wenn ich anfange zu hungern oder irgendwas Extremes zu machen und darunter verstehe ich jetzt, dass ich unter den Grundumsatz komme, dann geht der Körper in diesen Hungersnotmodus. Der wittert eine Hungersnot, da kommt zu wenig Essen herbei und er fängt an zurückzuschalten. Der fängt an, Muskeln zu verbrennen, genau das Gegenteil von dem, was wir wollen. Die Körpertemperatur wird gesenkt. Das geht alles dann über die Schilddrüse. Das ist so ein bisschen der Thermostat, der das anpasst. Und ich erreiche damit genau das Gegenteil. Und wenn ich dann wieder esse wie vorher, dann nehme ich zu, obwohl das vielleicht dann gar nicht zu viel ist. Deswegen ist mein ganz großer Tipp, man sollte seinen Grundumsatz und seinen ungefähren Arbeitsumsatz kennen, dass man immer zwischen diesen beiden Werten bleibt, um halt weniger zu sich zu nehmen, als man eigentlich braucht und dann langsam abzunehmen, das wirklich als Langzeitprojekt zu sehen.
Wie kann ich das ermitteln? Wie kann ich rausfinden, wie viele Kalorien ich brauche, um auf meinem Level zu bleiben, wo ich jetzt bin?
Google. Ganz einfach bei Google nachschauen. Google weiß alles. Google weiß nicht deinen Grundumsatz, aber da gibt es sehr viele Rechner, die das errechnen können. Ich kann da gerne einen Link angeben, den ich sehr gerne nutze. Grundumsatz sollte bei fast allen Rechnern ziemlich dicht beieinander liegen. Was halt wichtig ist, dass da Geschlecht, Alter, Größe und jetziges Gewicht abgefragt werden, damit einfach genügend Variable da sind. Beim Arbeitsumsatz hat dieser Rechner, den ich benutze, kostenloser natürlich auch, der fragt sehr viel mehr Parameter ab. Wie viele Stunden schläfst du, wie viele Stunden Freizeit, Sport? Also das ist sehr genau, muss nicht sein, aber das sind wirklich Werte, die jede Frau kennen sollte.
Und dann brauche ich noch die andere Seite, wenn ich dann weiß, wie viel Kalorien ich zu mir nehmen darf oder auch soll. Ich brauche die ja auch. Ich brauche ja die Energie auch. Es geht ja nicht immer nur ums Reduzieren. Dann brauche ich noch die andere Seite. Wie viel Kalorien hat denn mein Essen so, was ich zu mir nehme?
Ja, das ist nämlich oft die ganz böse Überraschung, die da kommt. Ich empfehle meinen Kunden da auch eine Ernährungs-App, Ernährungstagebuch. Ich kann da MyFitnessPal oder FatSecret empfehlen. Die sind sehr gut. Die habe ich auch auf meinem Handy drauf. Und da gibt man halt alles ein für etwa eine Woche, was man isst, was man trinkt, was man zwischendurch mal in den Mund steckt. Es ist am Anfang etwas lästig, aber ich habe schon oft von Frauen gehört, dass die gesagt haben, jetzt auf einmal habe ich mich dabei ertappt, dass ich ein Stück Schokolade in den Mund stecke. Das hatte ich gar nicht auf dem Radar gehabt. Ganz großes Problem sind die Portionsgrößen. Nimm eine Standard-Müsli-Größe. Laut Hersteller sind das 30 Gramm. Wieg dir mal 30 Gramm Müsli ab. Davon wird kein Mensch satt. Und in der Regel ist die Portion dreimal so groß.
Ich habe überhaupt keine Vorstellung, wie viel sind jetzt 30
genau.
Gramm.
Genau. Also da macht es wirklich Sinn, wenn man sich für einige Tage mal die Arbeit macht, sein Essen abzuwiegen. Ganz genau abwiegen, wie viel nehme ich zu mir. Je genauer das ist, desto besser ist die Information, die du nachher rausbekommst. Und ich glaube, ich hatte bis jetzt noch keine Kundin gehabt, die nicht schockiert war, als sie ihre eigenen Resultate dann gesehen hat. Wobei ich dazu sagen muss, wenn ich das in der Praxis mache, lasse ich die Leute ein anderes Ernährungstagebuch ausfüllen, auch online. Das ist eine professionelle Software, weil ich da halt auch genau die Mineralstoffe, Vitamine und alles besser einschätzen kann. Aber so für jeden Tag, diese einfachen Apps, die sind super und vor allen Dingen, man geht mit mehr Achtsamkeit ans Essen dran. Man überlegt sich das. Esse ich das jetzt? Ich muss das gleich noch eingeben. Und dann ist das ein bisschen was anderes.
Nur wieder ohne, dass es in Stress ausartet.
Genau,
ohne,
deswegen, dass es Stress und Druck deswegen ist. Sage ich ja maximal eine Woche. Das reicht zu Beginn eigentlich, wenn man das mal 3 Tage macht. Und wenn ich das Gefühl habe, irgendwas stimmt nicht, ich nehme zu oder ich fühle mich nicht gut, dann macht man das halt den einen oder anderen Tag nochmal. Das ist kein Thema. Aber das sollte wirklich nicht so als Hausaufgabe dann enden, noch so eine Aktion auf der To-Do-Liste, die wir eigentlich nicht brauchen.
Heike, das war ein ziemlich guter Überblick, wie ich fand, so einmal, so wie man das in der kurzen Zeit so hier mal eben machen kann zum Thema Abnehmen in den Wechseljahren. Hast du abschließend vielleicht so 3 ganz konkrete Tipps, so erstens, zweitens, drittens, wenn ich jetzt dieses Thema einfach wirklich mal angehen möchte? Mhm. So, ja, was mache ich, wo fange ich an, was können wir den Hörern noch mitgeben?
Mein Punkt Nummer 1 ist, worüber wir zuletzt gesprochen haben, du solltest deine Werte kennen, deine Zahlen kennen. Wie viel verbrauchst du und wie viel nimmst du auf? Da, wenn das nicht stimmt, dann ist alles andere überflüssig. Punkt Nummer 2, möglichst naturbelassen essen, wenig verarbeitet, wenig Fertigprodukte. Also, dass ich wirklich alles, was man jagen, ernten, fischen kann, dass ich sowas esse und nicht unbedingt Zucker. Ich glaube, Zucker komme ich immer wieder drauf zurück. Und da sind sich auch, glaube ich, alle Wissenschaftler einig. Und Punkt Nummer 3, das ist eine Empfehlung, wo meine Kunden sehr gut mitfahren, auf den Proteingehalt, auf den Eiweißgehalt der Nahrung achten. Das kann in den Wechseljahren ruhig ein bisschen nach oben gesetzt werden. Normalerweise sagt die Deutsche Gesellschaft für Ernährung 20-30% der Tageskalorien als Protein. Ich sage, geh auf 40% hoch, kannst du ruhig machen. Weil das sättigt, das hilft uns, die Muskulatur in Stand zu halten. Das wären so meine 3 Tipps, jetzt mal abgesehen von der Stressreduzierung und der Bewegung, die halt noch wichtig sind, aber von der Ernährungsseite her einfach.
Heike, das heißt, wir gehen ab heute einfach ein bisschen lockerer an das Thema heran.
Ja, bitte.
Verbieten uns nicht alles, wo wir vielleicht jetzt vorher immer gedacht haben, ah, ich darf das nicht und ich darf das nicht. Und eben schon genau bei dem Gedanken hat das schon schlechte Laune gemacht. Wir checken einfach mal, was wir so essen den ganzen Tag und gucken auch, dass wir über einen Rechner herausfinden, wie viel dürfen wir denn und sollten wir denn essen. Dann schauen wir uns unseren Zuckerkonsum ein bisschen an und schauen, dass wir das Verhältnis von Kohlenhydraten und Eiweißen ein bisschen verschieben zugunsten der Eiweiße.
Genau, genau. Und wenn du das alles gemacht hast, dann bist du auf einem wirklich guten Weg, ohne das Gefühl überhaupt zu haben, ich bin jetzt auf einer Diät, weil ich abnehmen will. Das soll eine gesunde Lebensführung sein und ich sage immer, das Gewicht gleicht sich dann automatisch an.
So machen wir das. Heike, ich danke dir sehr herzlich, dass du hier warst. Es hat mir sehr viel Freude gemacht, mit dir über das große Thema Abnehmen zu plaudern. Vielen Dank auch an euch da draußen fürs Zuhören und wir sehen uns da, wir hören uns dann, wir sehen uns ja nicht, wir sind ja im Podcast, aber wir hören uns dann in 2 Wochen wieder. Bis dahin.
Tschüss.
Der für Sie Podcast Crazy Sexy Wechseljahre ist eine Podcast-Produktion der Mediengruppe Klamt. Weitere Informationen rund um das Thema Wechseljahre gibt es auf fürsie.de.